Deutschlandfunk.
Also ich hatte die Idee, dass wir so einen Ort haben, wo wir experimentieren können, ohne Angst oder so, dass das andere einen auslachen oder vor allem ohne diese Unsicherheit, die es sonst in anderen Chören gibt.
Wenn ihr macht alle ein bisschen. Ich spürt, wo die Zunge zum Gaumen geht und wieder runter.
Das ist da, etwa 30 Menschen stehen in einem luftigen Proberaum. Die Singenden formen einen Halbkreis. Ihre Augen fixieren den Chorleiter, Marius, der mit behutsamen Gesten die Gesangsübungen anleitet.
Denkt es, wir singen für den hinteren Raum. Okay.
Mit ermutigenden Blicken entlockt er den Chormitgliedern ihre lauteste Stimme. Egal, wie sie gerade klingt, einmal klang oder klingen soll.
Da war auch diese Sehnsucht nach einem Ort zum Spielen mit der Stimme, auch wenn sie lustig klingt, weil im Stimmbruch ist es sehr lustig manchmal. Und haben mir gedacht, okay, wenn ich trans bin, dann macht es voll Sinn, dass ich da einen Transchor gründe. Und dann würde ich das zumindest anbieten können, was ich gebraucht hätte selber in der Zeit.
Das Berliner Transensemble ist einer der wenigen Chöre für Transmenschen in Deutschland. Ein Ort für Menschen, die ihre Geschlechtsidentität anpassen.
Große Terz.
Und ihre Stimme.
Quinte.
Der Klang der Vielfalt. Ein Transchor findet seine Stimme. Feature von Nele Dehnenkamp und Timo Stukenberg.
Ich hoffe, es wird schnell.
Marius' Weg zum Chorleiter beginnt viele Jahre vor der Gründung des Transensembles in seinem Geburtsland Frankreich. Erinnerungen an diese Zeit bewahrt er in seiner CD-Sammlung im Wohnzimmer auf.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nicht gesungen habe. Das ist eine super Klischee-Antwort, aber ich weiß, dass ich schon immer singen wollte und in meinem Zimmer gesungen habe. Ich war für eine Zeit sehr Fan von Spice Girls und habe da alle Lieder auswendig gelernt. In einer ganz, ganz komischen Sprache, weil ich ja Englisch nicht konnte.
Schon als Jugendlicher beschließt Marius, sich an einem Konservatorium zu bewerben. Vor seiner Geschlechtsangleichung singt der Sopran sehr hoch. Eine Stimmlage, in der es viele Bewerberinnen gibt.
Wahrscheinlich auf dem Boden besser.
Marius kann damals kaum Noten lesen. Doch er besteht die Aufnahmeprüfung und absolviert eine Ausbildung im Fach Operngesang.
Oper ist Geschrei, aber es wird nicht als Geschrei empfunden sozusagen von außen. Die Leute finden es toll und für mich von innen ist es trotzdem so sehr viel Energie, was rausgeht und so ein ganz Körpergefühl. Weil dafür muss ich wirklich den ganzen Körper einsetzen und fühle mich dann ganz.
Nach der Ausbildung singt Marius in verschiedenen Bands, über Genres und Sprachen hinweg, französische Chansons und deutsche Kabarettlieder.
Gibt's da ein Jahr? 2010. Also alt.
D'abord, il faut choisir sa monture, cheval, avion, petite voiture.
Bei Konzerten steht Marius, damals noch als Sängerin, auch vor großem Publikum. Aber nach den Auftritten verschwindet er so schnell wie möglich von der Bühne. Die wenigen Videomitschnitte aus dieser Zeit schaut er sich nur selten an.
Wenn ich es angucke, finde ich es furchtbar. wie ich da aussah, aber auch generell meine Präsenz, meine Haltung finde ich ganz schlimm. Ja, meine Stimme erkenne ich nicht wirklich wieder. Also ich habe mich immer gefreut zu singen, aber ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt in meinem Körper, vor den Leuten, und außerhalb des Singens war es immer furchtbar. Die meisten Videos hören auf, gerade wenn ich aufhöre zu singen, weil danach ziehe ich mich so zurück und danach denke ich mir, okay, jetzt raus. Unbehagen in meinem Körper und in meinem Aussehen und auch mit meiner gesprochenen Stimme, das gab es schon immer, aber es war mehr oder weniger präsent und ich wusste auch lange nicht, dass es Transmenschen gibt oder dass es möglich ist oder wie das geht.
Anders als sogenannte Cis-Personen identifizieren sich Menschen mit einer Trans-Identität nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Sie müssen ihr Geschlecht durch eine Transition angleichen. Dass das möglich ist, erfährt Marius im Internet.
Also ich kann mich an eine Nacht erinnern, wo ich nicht geschlafen habe und die ganze Zeit recherchiert habe und immer mehr Videos geguckt habe von Transmännern und mir ganz viele davor und danach Fotos angeschaut habe und angefangen habe, mir vorzustellen, wie ich aussehen könnte. Und dann wollte ich Testo anfangen und habe bemerkt, wie dringend das geworden ist, super schnell. Also ab dem Moment, wo ich mich entschieden hatte, war so wirklich unerträglich der jetzige Stand. Und habe aber super schnell Testo bekommen. Ja, in ein paar Wochen, glaube ich, war das.
Marius nutzt Testosterongel. Es enthält das männliche Geschlechtshormon und lässt sich einfach auf die Haut auftragen. Wie sich Testosteron auf seine Stimme auswirken kann, erfährt er in den sozialen Medien.
Hey Cuties, was geht? Mein Name ist Neo und das ist meine Stimme vor Testosteron. Eine Woche, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate auf Testo.
Gehen wir einfach mal mit den Basics. Können Hormone etwas mit deiner Stimme machen? Die Antwort ist ja, wenn du ein Transmann bist, weil Testosteron tatsächlich deine Stimmbänder dann dicker werden lässt, kräftiger werden lässt.
Also viel von den Veränderungen ist wirklich am Anfang passiert, in den ersten 6 bis 8 Monaten oder so.
Und im Laufe dieser männlichen Pubertät, die Transmänner dann durchlaufen, wird im Normalfall eigentlich auch die Stimme tiefer. Viele erleben ja auch einen Stimmbruch und solche Sachen.
Das, was euch wahrscheinlich als allererstes aufgefallen ist, ist mein Stimmbruch.
Das ist meine Stimme vor Testosteron.
Einen und einen halben Monat auf Testosteron.
3 Monate auf Testosteron.
4 Monate auf Testosteron.
5 Monate auf Testosteron.
Ich hatte viele Videos gesehen von Transmännern, die sich dann einmal die Woche oder so aufnehmen und sagen, okay, Woche 1 auf Testo, so klinge ich. Und dann hört man, wie die Stimme ganz natürlich immer runtergeht. Und ich dachte, ach geil, ich wollte schon immer eine tiefe Stimme. Super. Also ich hatte gehofft, weil ich schon super lange gesungen hatte und mich schon gut auskannte mit Stimmen, dass es dann super einfach und unbemerkt läuft und dass die Stimme einfach regelmäßig nach unten geht und ich immer weiter singe und kaum Schwierigkeiten habe, aber so war das gar nicht.
Zunächst verändert sich Marius' Stimme kaum. Auch Wochen, nachdem er angefangen hat, Testosteron zu nehmen, klingt er nicht merklich tiefer.
Also die Vorstellung war einfacher als die Realität.
Erst als Marius beginnt, Testosteron zu spritzen, eine höher konzentrierte Form der Einnahme, sinkt seine Stimme spürbar. Aber seine Stimmbänder wachsen nicht im selben Tempo. Mit Anfang 30 kommt er in den Stimmbruch. Seit seiner Ausbildung am Konservatorium arbeitet Marius als Gesangslehrer. Doch nach einem normalen Arbeitstag klingt seine Stimme müde und heiser.
Und ich hatte auch richtig Angst, dass es nicht akzeptiert wird. Ich hatte das Gefühl, okay, das ist mega unprofessionell. Ich arbeite mit dieser Stimme, ich singe super hoch und mein Unterricht basierte immer komplett auf meiner Stimme, weil ich auch kein Klavier spielen kann. Ich habe immer alles vorgesungen und dann dachte ich, okay, wenn ich selber nicht singen kann, wie soll ich singen unterrichten? Ja.
Zu Beginn seiner Transition lebt Marius bereits in Berlin. Sein Netzwerk ist klein, die Corona-Pandemie auf ihrem Höhepunkt. Marius trifft in dieser Zeit kaum andere Menschen.
Ich habe mich oft gefragt, okay, werde ich jemals wieder singen können oder normal klingen können oder werde ich immer heiser bleiben? Und es war zu stressig und zu schmerzhaft, als dass ich dann wirklich singen konnte, auch für mich.
It's okay to, it's okay to cry. Also ihr seid bei dem Flüstern und ihr seid bei dem Singen sozusagen. Ja. Ich würde es gerne probieren. Ich spiele es gleichzeitig beim Refrain. Ihr singt.
Einmal in der Woche probt das Ensemble. Die Gesangsübungen helfen den Mitgliedern des Chors, ihre Stimme zu schulen. Sie gewöhnen sich dabei an den neuen Klang, lernen, eine bestimmte Tonhöhe zu halten, suchen und finden ihren persönlichen Resonanzraum. Marius begleitet die Chormitglieder bei der Klangfindung mit dem Akkordeon und darüber hinaus. Häufig bekommt er Fragen nach Stimmübungen oder Mitglieder wollen Gesangsunterricht bei ihm nehmen. Wie Milo, der gerade im Stimmbruch ist.
Dann kommt nochmal, ja.
Also so wie du es gerade gesungen hast.
So unplanbar. Ich werde immer wieder davon überrascht. Ich spüre schon, es gibt manche Töne, die resonieren best. Also das fühlt sich dann voller an und irgendwie eben die so rund klingt die für mich dann in mir drin. Aber das ist einfach noch ungewohnt, weil diese Höhe war gefühlt gestern noch nicht genau an dem Ort. Also so, ich bin immer wieder überrascht und immer wieder auch so abgelenkt.
Du singst tief, du... Doch, du kannst. It's okay to cry. Nach dem Tu. It's okay to cry.
Ewig lang, jahrzehntelang diese Stimme als meine Stimme zu identifizieren und dann kommt da was anderes raus, wenn ich den Mund aufmache. Das ist halt wirklich komisch.
Seit etwa einem Jahr kommt Milo zu den Chorproben. Er steht fast immer in der hinteren Reihe des Halbkreises. Dort, wo die tiefen Stimmen erklingen. Auch Milo hat Gesangserfahrung. Viele Jahre hat er in Chören gesungen und begleitet sich selbst mit dem Klavier. Fast alle in seiner Familie spielen ein Instrument. Als er Teil des Chors wird, nimmt Milo bereits mehrere Monate Testosteron. Damals ist er Anfang 30.
Mir kam, glaube ich, damals so nach 3 Monaten vor, dass es schon Veränderungen gibt. Aber jetzt so im Außen hat es noch so weitere 3-4 Monate gedauert. Also so nach einem halben Jahr kam das. Aber eben jetzt, im letzten Vierteljahr, muss echt nochmal richtig viel passiert sein. Weil eben zum Beispiel der Chor ist da auch so ein toller Spiegel. Genau, weil es war jetzt echt mehrmals, dass ich die Leute halt wiedersehe nach 1-2 Wochen. Und die Leute sagen, wieder gedroppt so. Also das geht manchmal, dann ging das jetzt in den letzten Monaten echt richtig schnell. Und deswegen ist auch klar, dass mein Gehirn gar nicht mitkommt und da total abgelenkt ist von diesem Stimmerlebnis, ja.
Für die, die das noch nie gemacht haben, wenn wir eingeatmet haben, bleiben wir mit offenem Brustkorb und ganz entspanntem Hals und so. Ihr haltet einfach die Luft ein, aber nicht irgendwas schließen. Und ihr atmet immer die gleiche Menge an Luft, das heißt volle Lungen. Fünf.
Neben klassischen Gesangsübungen lernen die Mitglieder auch, besser zu atmen und sich zu entspannen. Die Übungen helfen dabei, tiefer zu klingen. Denn bei Anspannung ziehen sich die Stimmbänder zusammen. Der Klang der Stimme wird höher. Entspannungsübungen kennt Milo auch aus dem Sprechtraining, das er kurz nach dem Beginn seiner Hormontherapie angefangen hat.
Wenn ich entspanne, dann rutscht die Stimme, ich habe es sehr bildlich verinnerlicht, dann rutscht der Stimmsitz runter. Und eben, es fühlt sich auch so an.
Die Veränderung der eigenen Stimme braucht nicht nur Training, sondern auch Geduld.
Schultern gesenkt, ganz entspannt.
Seine Fortschritte hält Milo in Sprachnachrichten fest.
Hallo, heute ist der 18. August und ich bin seit 2 Tagen auf Testo. Heute ist Tag 3. Okay, und Test 222, also wie ist es, wenn ich die Nachricht so aufnehme, quasi nur das Mikrofon in Nähe halt?
Das wäre jetzt der Test mit den neuen Kopfhörern. Ein Jahr später, oh mein Gott. Oder 17 Monate und 11 Tage auf Testo und so klingt meine Stimme jetzt.
Du kannst wahrscheinlich auch mal was fragen.
Ja.
Manchmal ja, manchmal nein.
Ich habe ja schon den Eindruck, das verändert sich auch jetzt noch echt doll. Also so gerade meine Singstimme, das ist so interessant. Und da tut sich so viel. Und ich weiß aber gar nicht, wo es hingeht.
Gibt es zufällig eine Person, die hochsingen möchte heute?
Schön. Sind wir alle, die U's tief.
Ja. Super. Ich singe tatsächlich die tiefe Stimme in den U's mit.
Ja.
Und die hohe Stimme.
Ja. Fast immer hat Marius Schwierigkeiten, die hohen Stimmen zu besetzen. Tiefe Stimmlagen sind beliebt. Die Mehrheit der Mitglieder im Ensemble sind transmaskuline Personen. Die Tiefe oder Höhe von Stimmen ist ein entscheidender Faktor dafür, wie wir sie einordnen. Wie sehr Menschen ihre Stimme während einer Transition verändern können, hängt aber nicht nur vom Training, sondern auch von der Anatomie ab. Der wichtigste Faktor für den Stimmklang sind Länge und Dicke der Stimmbänder. Testosteron lässt die Stimmbänder von Transmännern wachsen. Rachen und Mundraum erzeugen Resonanzräume und beeinflussen so ebenfalls die mögliche Stimmtiefe oder Höhe. Hier liegen die anatomischen Grenzen für eine Stimmveränderung.
Bei einem gewissen Zeitpunkt konnte ich mal tief, mal hoch klingen, je nachdem, auch wie ich gesungen habe. Aber es hat lange gedauert, bis ich überhaupt ein Gefühl dafür kriege, wie ich das beeinflusse.
Während seiner Transition musste auch Marius seine Stimmgrenze immer wieder neu ausloten.
Tu sais, la vie ne vaut rien, si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien, je deviens pâle sans tes mains.
Ich hatte ein sehr genaues Gefühl von meiner Kehle und von Resonanzen, Vibrationen bei einer bestimmten Höhe. Das war nicht so notengenau, aber ich konnte trotzdem beim Singen sagen, ich bin ungefähr da, weil es sich so anfühlt. Und das war dann auf einmal alles weg, weil das Gefühl ganz anders war. Und dann bin ich immer noch dabei, jetzt das neue Gefühl zu kriegen und zu speichern. Und ja, das ist ein langer Prozess.
Wir haben es jetzt erst zweimal gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass es
im Ensemble üben Marius und die Chormitglieder auch, Kontrolle abzugeben.
Manchmal will ich was zeigen. Und die Stimme macht nicht mit und dann sage ich dem Chor, okay, macht, wie ich gesagt habe, aber nicht, wie ich gemacht habe, weil ich selber meinen eigenen Rat nicht gefolgt habe.
So, ist ein bisschen kontrabassmäßig, aber leicht gezupft.
Also mittlerweile ist es sehr selten, aber es gab eine Zeit, wo ich eine Note gedacht habe und da ist was komplett anderes rausgekommen.
Okay, und stattdessen müssen wir, glaube ich, mit unseren O's anfangen.
Du meinst A?
Ja.
Ja, das singt ihr sowieso nicht. Das ist
wenn ich unterrichte, gibt es auch Menschen, die durch einen Stimmbruch gehen und denen das auch passiert. Und meistens lachen wir zusammen. Ja. Also erstmal finde ich das wirklich lustig, wie das klingt. Das ist ein bisschen so jodelmäßig. Und ich finde es wichtig, so darüber lachen zu können. Und als es mir passiert ist, dann konnte ich nicht wirklich lachen. Wenn du selber übst und dann geht die Stimme nicht so, wie du dir vorgestellt hast, dann gibt es keinen Grund, alleine zu lachen. Das ist nur frustrierend.
Sollen wir uns irgendwie so ein bisschen zusammenstellen?
Das ist so schwer. Das
Zwischen den einzelnen Liedern formiert sich der Halbkreis der Singenden immer wieder neu. Die Chormitglieder tauschen ihre Plätze. Damit sie sich ausprobieren können, gibt es keine festen Stimmlagen.
Vor allem war ich sehr frustriert, weil ich selber die ganze Zeit singen will und dachte, wenn ich jetzt in einem Chor gehen würde, um selber was zu singen, dann würde ich in keiner Stimme reinpassen. Und ich würde, wenn ich irgendwann in einer Stimme reinpasse, dann vielleicht ist es nach ein paar Monaten wieder eine andere Stimme. Und dass es die Möglichkeit gibt, in klassischen Chören nicht zu wechseln oder dazwischen zu sein.
Und im Idealfall, aber da werden wir sehen, ob wir es schaffen, geht es immer eine Oktave höher. Also.
Als Chorleiter arrangiert Marius die Stücke in drei Stimmen. Es gibt keine Noten.
Es gibt manche, die kommen bei der ersten Probe und sagen, ich will Sopran singen oder so. Wir haben nicht mal Sopran, wir haben gar keine Kategorien. Ich schreibe unterschiedliche Stimmen zu der Hauptstimme meistens und dann sage ich einfach, okay, das ist, jetzt gibt es diese Stimme, die Hauptstimme ist in der Mitte und dann gibt es eine hohe, eine Tiefe. Und die Leute können sich aussuchen, welche Stimme sie singen, egal in welcher Oktave sie das singen.
Die Singenden entscheiden selbst, welche Stimme für sie passt, wie weiblich oder männlich sie klingen möchten. Dabei finden auch non-binäre Personen ihren Platz, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht männlich oder weiblich ist.
Es gibt Menschen, die sehr gerne wechseln zwischen den Stimmen und sogar im Laufe vom selben Stück singen sie mal hoch, mal tief. Und bei den Übungen machen wir alles Mögliche. Und wenn es zu hoch wird, dann singen manche einfach, oktavieren dann unten und singen weiter. Manche hören auf und es ist sehr frei. Und es ist auch schön zu sehen, dass manche so an Selbstvertrauen gewinnen. Zum Beispiel Transfrauen, die feststellen, die singen höher als alle anderen in dem Chor. Und es gibt sehr, sehr viele Momente, wo ich mir denke, ah ja, das ist deswegen mache ich das auch.
Herr Chorleiter, ich habe noch eine Frage. Masculinity habe ich auch immer irgendwas anders gespielt, als wir es eigentlich machen. Das war doch dann quasi ein F, C. Dieses merkwürdige Ding, was ich schon wieder vergessen habe. Und ja, dann das hier, oder?
Musik hat mich durch sehr dunkle Zeiten in meinem Leben begleitet. Als es mir mal psychisch eine Zeit lang richtig, richtig schlecht ging. Ich glaube, in der Schulzeit hat es angefangen, habe ich mir immer so Sachen gesagt wie, naja, es gibt noch so viele geile Alben, so viele geile Musik, die rauskommen wird, willst du die verpassen?
Mari ist eine der wenigen transfemininen Personen und die einzige Gitarristin des Chores.
Tatsächlich ist bei mir so alles zwischen Popmusik und Black Metal dabei. Also ich mag Popmusik sehr, sehr gerne, was ich als Jugendliche nie gedacht hätte. Aber ich finde das sehr empowernd. Ich mag extrem gerne Musik von weiblichen Interpretinnen. Also ich höre eigentlich fast ausschließlich weibliche Interpretinnen.
Sie, they, steht auf dem Stück Malerkrepp, das auf Maris Gitarre klebt. Die Pronomen, mit denen sie angesprochen werden möchte. Weiblich und non-binär.
Ich bin ja relativ Spätentwicklerin, um es mal so zu sagen.
Mari hatte bereits vor ihrer Transition Beziehungen mit Transmännern. Dass es möglich ist, das eigene Geschlecht anzugleichen, weiß sie früh. Dass sie selbst als Frau leben möchte, erst spät. Ihre Weiblichkeit entdeckt sie zunächst als Drag Queen. Dann, indem sie nach Ursachen für das Unwohlsein in ihrem Körper sucht.
Es gab halt diesen einen Tag, da saß ich hier auf dieser Couch und konnte halt nicht mehr anders und habe dann gesagt, okay, also wenn du trans wäre, was für einen Namen würdest du dir geben? So Marie, Marie ist eigentlich auch ganz cool. Marie, so würde ich ganz gerne, wenn ich denn Kinder bekommen könnte, habe ich gedacht, gerne meine Tochter nennen. Das ist so ein schöner Name, ich finde den toll. Aber nee, es tritt auch nicht so wirklich. Keine Ahnung, wie wäre es denn, wenn ich das eh weglasse? Mari, Mari, was ist denn das? Okay, ich google das mal nach. Ich gucke mal nach, was ist Mari? Ist okay, Mari. Ja, okay, das ist irgendwie so eine Fruchtbarkeitsgöttin. Ironisch. Ja, Mari, ich finde Mari echt extrem schön. Scheiße, ich bin trans.
Als sie beginnt, Testosteronblocker und Östrogen einzunehmen, ist Mari Mitte 30. Durch die Hormontherapie verändert sich ihr Körper. Das Hormon macht die Haut bereits nach kurzer Zeit weicher. Muskeln bauen ab, Körperfett verteilt sich anders. Doch bis sie diese Veränderung nach außen trägt, dauert es.
Ich hatte lackierte Fingernägel, das war irgendwie mein Markenzeichen. Ich habe das auf Arbeit meistens versteckt. Also ich habe dann, okay, wenn ich arbeiten gehen musste, waren die weg. Dann kam ich von der Arbeit nach Hause, habe die wieder lackiert, bis ich wieder arbeiten gehen musste. Wie lange es gedauert hat, den Mut aufzubringen, auf die Straße zu gehen, in weiblichen Klamotten meinen Rock zu tragen oder sowas. Wie lange das gedauert hatte, ich mich dazu überwunden habe, das zu machen. So ein Selbstfindungsprozess, das war immer so Stop and Go.
Maris Stimme verändert sich, trotz Hormoneinnahme, kaum. Bei Transfrauen, die erst im Erwachsenenalter mit der Geschlechtsangleichung beginnen, sind die Stimmbänder bereits vollständig ausgebildet und damit meist länger als bei Cis-Frauen. Nur eine aufwendige Operation könnte sie verkürzen.
Transmänner haben das ja in dem Punkt ein bisschen einfacher, dass halt Testosteron sie zum Stimmbruch bringt. Aber wenn du mal einen Stimmbruch hattest, dann ist der halt sehr schlecht wieder wegzubekommen.
Mari entscheidet sich gegen einen Eingriff. Nach einer Verkürzung der Stimmbänder kann man mehrere Wochen lang nicht sprechen. Es dauert Monate, bis sich die Stimme stabilisiert. Auch wird die Operation nicht immer von den Krankenkassen übernommen. Transfrauen nutzen deshalb vor allem Stimmtraining oder Logopädie, um ihre Stimme zu verändern. Sie üben zum Beispiel, mit weniger Druck zu sprechen.
Ich habe auch eine Zeit lang sehr affektiv gesprochen. Natürlich hat man damit halt rumexperimentiert. Man ist ja halt auch ein Teil von Identitätsfindung tatsächlich. Und ich habe natürlich auch auf YouTube mir zig Voice Feminization Videos reingezogen und irgendwelche Tricks.
Hey, um deine Stimme femininer klingen zu lassen, kannst du den Vokal I nutzen. Wenn du das I sprichst, wird diese Muskelregion angespannt und das lenkt sozusagen deine Resonanz in der Stimme, in deinem Stimmklang, mehr nach oben in den Kopf. Und dadurch klingt die Stimme heller und auch freundlicher und damit femininer.
Versuch mal lächelnd und mit offenen Augen zu sprechen. Dadurch wird deine Stimme viel heller und geht in den höheren Frequenzbereich und wird dann auch femininer gelesen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz happy mit der Stimme, die ich habe. Ja, man merkt, dass ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen eine Testosteronvergiftung bekommen habe als Jugendliche. Aber ja, das gehört auch zu mir. Und ich sehe nicht ein, also ich sehe noch nicht ein, warum ich das an mir ändern sollte.
Ach, Gott, das ist ein Chaos.
Wenn Mari in ihrem Wohnzimmer Gitarre spielt, liegen vor ihr die Texte von den Liedern, die der Chor singt. Ein daumendicker Stapel gleichmäßig zerknitterter Papiere.
Ich könnte mir auch mal ein Ordner anlegen, aber why bother? Meistens, was ich beim Üben eigentlich auch nur mache, ist mir zu überlegen, wie ich diesen Song spielen möchte. Weil das sind ja Covers. Ich würde es halt relativ original am Song haben, also am Original haben. Ich will aber auch irgendwie, dass das Ganze irgendwie funktioniert mit dem Chor und wie übertrage ich das Ganze. Wo setze ich welche Dynamiken? Nein, das ist was anderes.
Das Trensemble probt gerade viele neue Stücke. Über ihr Telefon spielt Mari die jüngste Adaption des Chors ab. Einen Popsong, der Männlichkeitsvorstellungen hinterfragt. Alle Lieder, die das Trensemble singt, verhandeln Themen, die Transpersonen beschäftigen. Sie sind von oder für sie geschrieben.
Ja. Manchmal habe ich das natürlich so, dass man halt vor dem Konzert so kurz, oh Gott, jetzt geht das los.
Mit dem Chor tritt Mari regelmäßig vor Publikum auf. Bei den Konzerten übernimmt sie die Ansprache. Als Stimme des Trensembles führt sie durch den Auftritt von Song zu Song. Manchmal vor hunderten Zuschauenden.
Was ich durch den Chor gelernt habe, ist eine gewisse Gelassenheit und Selbstvertrauen in dem zu haben, was ich mache. Man wird halt so ins kalte Wasser geschmissen. Du machst das jetzt.
Ich hoffe, ihr habt alle geübt die ganze Nacht.
Natürlich.
Ja, und das französische Lied lasse ich weg. Weil wir haben keine Zeit. Also, Les Souvenirs. Ja, ja, Sommeil machen wir, aber es ist zu viel Neues.
Gerade probt der Chor für ein größeres Konzert, das in wenigen Wochen stattfinden soll. Das Trensemble ist offen für alle Transmenschen, unabhängig von ihrer Gesangserfahrung. Für Marius ist das auch eine Herausforderung, gerade vor Auftritten. Auch die häufigen Stimmwechsel machen es für ihn als Chorleiter schwierig, die verschiedenen Stimmen in Einklang zu bringen. Jedes Lied wird in jeder Probe neu interpretiert.
Weil es Transmenschen sind, ändert es nichts daran, dass es sowieso immer was ganz Persönliches und Sensibles ist, wenn man sagt, das war nicht der richtige Ton oder so. Und ich versuche manchmal, wenn Leute ganz neu sind und die Lieder nicht kennen, dass sie dann nicht alle nebeneinander sind, sondern mitten in den Leuten, die schon Erfahrung haben. Und ich sage nie einer Person direkt, dass sie nicht den richtigen Ton getroffen hat, sondern sage, okay, in dieser Stimme habe ich jetzt zwei verschiedene Töne gehört. Einigt euch und dann singen wir das noch einmal. Und ich versuche es so zu machen, dass alle das korrigieren können, ohne dass ich dann namentlich jemanden bloßstelle. Aber es ist schwierig, weil manchmal, denke ich, wissen die Leute nicht, dass sie den falschen Ton gesungen haben. Und manche, die das vielleicht richtig gesungen haben, fragen sich, oh, war ich das? Und dann sind übervorsichtig.
Viel besser. Ich habe trotzdem diese Stimme in der Oktave gehört. Also nicht bei allen, aber also hier ist es nicht so tief.
Nicht alle aus dem Chor nehmen an den Auftritten teil. Besonders für Personen im Stimmbruch ist das Singen und Sichtbarsein vor anderen herausfordernd.
Ich hatte einmal einen Auftritt, da war meine Stimme irgendwie hat so voll gestreikt, weil ich konnte einfach nicht, also so nicht den ganzen Auftritt über, aber es gab so ein paar Lieder, wo einfach, es kam so kein Ton raus, weil ich natürlich wahrscheinlich, wenn ich so ein bisschen aufgeregt war, habe ich es draufgedrückt oder so, keine Ahnung.
Trotzdem tritt Milo regelmäßig vor Publikum auf.
Also am Anfang war ich das ein bisschen, auch so wirklich so ein bisschen eben so mit meiner Biografie ängstlich aufgeregt, würde ich sagen. Und jetzt ist es eher so ein freudig, vorfreudig. Genau.
Meistens tritt der Chor an Orten auf, die für Transpersonen sicher sind. In ihrer Gemeinschaft. Auf queeren und transfreundlichen Veranstaltungen.
Allgemein sind Auftritte von diesem Chor eine Form von, vielleicht kann man das sogar so Mini-Aktivismus, ich meine Aktivismus, nachdem kann sehr unterschiedlich definiert werden, aber mir kommt vor, diese Sichtbarkeit und Teil dieser Sichtbarkeit zu sein, so wie jetzt auch, das löst auf jeden Fall manche Anteile von diesem Weltschmerz, weil ich ja quasi wirklich aktiv dagegen steuern versuche, soweit mir das möglich ist.
Und da habe ich auch die Hoffnung, dass wenn wir ein bisschen mehr nach außen gehen und so Konzerte machen, wo wir vielleicht nicht erwartet sind, dass wir dann mögliche Transmenschen erreichen, die das vielleicht für sich noch nicht genau wissen oder die sich nicht trauen oder in einer Umgebung sind, wo das überhaupt nicht akzeptiert wird und deswegen das noch nicht ausgesprochen haben.
Marius würde mit dem Chor gerne häufiger außerhalb der queeren Community sichtbar sein.
Einfach so Leute erreichen können durch die Musik, die dann zu unserem Konzert kommen, weil sie Chor begeistert sind und dann ganz erschüttert werden von dem Auftritt, obwohl sie vielleicht Vorurteile haben.
Nochmal üben, vor allem It's Okay to Cry, die Hauptstimme üben.
Dann für das Konzert um 15 irgendwann war nochmal Idee, irgendwie ein Sharepick oder sowas zu machen, weil
ja,
es irgendwer. Ja, okay.
Gleich.
Okay.
Was zu machen? So ein Sharepick für, ich glaube, Instagram oder so.
Es gibt noch nichts.
Okay. Beim zum Chor gibt es ja gerade wirklich diese Debatte darüber, ob wir ein bisschen Exposition haben wollen, dass wir halt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen. Es ist gerade sehr hart debattiert, ob wir einen Instagram-Account uns anschaffen.
Okay. Ich guck mal nach, also ob ich so ein blurry Foto nehme, wo einfach nur so Gestalten, also
nicht. Auf der einen Seite wollen wir natürlich öffentlich ein, wir wollen diesen Corner halt natürlich auch bewerben, wir wollen halt auch ein bisschen erfolgreicher werden, wir wollen halt irgendwie uns im breiten Publikum halt zeigen, aber auf der anderen Seite wollen wir halt auch unsere eigenen Mitglieder schützen.
Sichtbarkeit bedeutet für Transmenschen oft Gefahr. Auch deshalb möchten manche Chormitglieder nicht oder noch nicht auf der Bühne stehen oder nur an sicheren Orten auftreten.
Es gibt manche Leute, die nicht erkannt werden wollen, die vielleicht nicht out sind. Und wenn du dann unter dem Namen Berliner Transensemble auftrittst, dann outest du dich vor möglichen Leuten, die du nicht mal kennst. Und wir hatten auch schon mal kleinere Auftritte bei Kundgebungen oder Demos und da ist es dann nochmal ganz anders und viele sind nicht gekommen, glaube ich, weil sie eben Angst hatten.
Das nächste Konzert findet anlässlich des Trans Day of Remembrance statt, dem Gedenktag für die Opfer transfeindlicher Gewalt.
Der Trans Day of Remembrance ist für mich voll der wichtige Tag, um vor allem mich selbst, aber auch eben andere daran zu erinnern, dass es uns schon immer gab, dass es uns wahrscheinlich immer geben wird, weil wir so unterschiedlich sind. Und dass eben viele auch wegen ihrer Transidentität ja ihr Leben verloren haben. Und für mich ist das so voll der wichtige Tag, auch um in Community zu sein, zu trauern.
Noch immer kann ein Outing für Transpersonen tödliche Konsequenzen haben, auch hierzulande. Fast alle erleben Diskriminierung und körperliche Gewalt.
Dann hat die Person sich halt so provokant vor mich gestellt und meinte auch so, ja, komm, wir gehen mal auf Toilette und dann kannst du mir zeigen, was du in der Hose hast.
Da hat sich einfach gefragt, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Die Frage haben sich Leute öfter gestellt, aber er ist der Erste gewesen, der auch körperlich geworden ist.
Habe ich im Haftraum hingestellt, wollte noch was trinken. Und dann kam aus nichts ein Mann an und hat mich dann geschlagen und hat nur gelacht.
Er hat mir dann auch zwischen die Beine gegriffen, um mal zu gucken, was fällt in der Hose ab.
Und dann ist wohl unmittelbar der Täter aus der Ecke gekommen und hat direkt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und der erste Schlag hat so gesessen, dass ich sofort bewusstlos geworden bin und umgekippt.
Letztlich lag ich dann 3 Tage im Krankenhaus. Hatte die Nase doppelt gebrochen, den Rippen gebrochen, Platzwunden und viele Schürfwunden und so weiter. Die Polizei hat aber eben nicht rausgefunden, wer es war.
Ja! Ja! Ja!
recht feminine Stimme zu haben als Frau ist halt wichtig, um auch sicher zu sein, dass die andere Person dir gegenüber dich als Frau wahrnimmt und nicht herausfindet, dass du trans bist, weil das potenziell gefährlich für dich werden könnte.
Öffnet den Mund, soweit es geht. Wie eine Schlange, die fressen will. Ja!
Es ist auch wirklich ein Unterschied, wenn du weiblich ausschaust, aber eine männliche Stimme hast, aber genau eine andere Person hat genauso weiblich ausschaut, aber eine feminine Stimme hat, wird diese Person wesentlich mehr als Cis-Frau wahrgenommen, als wenn da halt so eine Diskrepanz herrscht. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, was Stimme halt auch einfach für einen Einfluss hat auf sicher sein.
Aussehen, Auftreten und Stimme entscheiden im Zusammenspiel, ob Menschen in dem Geschlecht wahrgenommen werden, mit dem sie sich identifizieren, oder ob sie mit dem falschen Geschlecht angesprochen, also misgendert werden.
Wenn ich Bart habe, werde ich nicht misgendert. Wenn ich mich rasiere, mal so, mal so. Und mit der Stimme, ja, ich bin sowieso nicht an dem Punkt, wo meine Stimme für die Welt männlich genug ist. Von daher kann ich nicht sagen, wie es wäre, wenn es der Fall wäre. Ich habe jetzt die tiefste Stimme, die mein Körper mir geben kann, und jetzt muss ich damit klarkommen.
Die Angst, misgendert zu werden, ist oft präsent. Besonders beim Telefonieren, wenn die Geschlechtsidentität fast nur über die Stimme abgeleitet wird.
Ich musste sehr viel anrufen nach Frankreich dieses Jahr, weil ich meinen Geschlechtseintrag und meine Vornamen geändert habe. So, und die haben dann jedes Mal gesagt, ja, okay, Madame, rede ich wirklich mit Marius? Sind Sie seine Frau? Und so. Und das ist immer sehr unangenehm.
Tatsächlich, wenn ich mit fremden Menschen telefoniere, dann versuche ich eine relativ hohe Stimme zu haben, um die arme Person an der anderen Seite nicht zu verwirren. Passing schützt ja auch.
Um zu passen, also als das Geschlecht durchzugehen, mit dem man sich identifiziert, versuchen viele Transpersonen, ihre Stimmhöhe zu verstellen. Aber auch Wörter anders zu betonen oder die Satzmelodie zu verändern, ist Teil dieser Anpassung.
Mir war das nicht klar, dass die Tonhöhe gar nicht so wichtig ist, sondern quasi der Ausdruck, dass ich lauter sprechen muss, dass ich nicht so freundlich und herzlich klingen darf im Endeffekt. Also, dass ich nicht am Telefon sage, ja, hallo, sondern ich sage halt, hallo. Also jetzt ein bisschen übertrieben, ne?
Ich habe auf jeden Fall so gelernte Höflichkeit und sowas, was dazu führt, dass ich eher besonders leise und hoch spreche, um harmloser irgendwie zu klingen.
Eine abwechslungsreiche und melodische Sprechweise verbinden viele Menschen mit Weiblichkeit. Genauso das Sprechen über Gefühle oder das Zeigen von Unsicherheiten. Männlich ist eine Sprechweise, die mehr mitteilt als hinterfragt.
Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Cis-Männer, die mit sehr viel Melodie sprechen und so. Aber es gibt meistens weniger Zögerung. Aber ich versuche es nicht zu ändern oder so.
Mit der Art zu sprechen verbinden sich lang gewachsene Vorstellungen von Geschlecht und Identität.
Genauso wenig, wie ich jetzt in der S-Bahn dann den ganzen Raum einnehme, weil ich das nicht möchte. Möchte ich ja gar nicht mit der Stimme jetzt mehr Recht haben und ernst, auf einmal werde ich ernst genommen. So. Also ich bin immer noch ich. Und genau, ich glaube, ihr zeigt es mir viel über, wie ich gelernt habe, was Geschlecht bedeutet.
Ich habe mich mein komplettes Leben lang verstellt. Und jetzt möchte ich mich nicht ins andere, so ins andere Gender gezwängt fühlen, quasi von der einen Schublade in die nächste Schublade. Und ich habe die Schubladen hinter mir gelassen. Ich sehe das einfach gar nicht mehr ein.
Weil ich es so kenne von mir, dass nachdem ich gesungen habe, wenn wir einen Auftritt hatten oder so, dass ich dann so ein Stück Selbstvertrauen mehr gewinne jedes Mal und so ein bisschen außerhalb auch dieses Gefühl mittrage. Ich glaube, der Effekt, dazu zu gehören, ist unter der Woche auch da.
Für die Mitglieder sind die wöchentlichen Chorstunden auch ein Safer Space. Ein Ort, an dem sie geschützt sind vor übergriffigen Blicken und Kommentaren. Ein Ort, an dem es nicht notwendig ist, sich oder sein Geschlecht zu erklären. Ein Ort, an dem sie sich und ihre Stimmen nicht verstellen oder anpassen müssen.
Ich habe eigentlich bei jeder Probe krasse Gänsehautmomente, weil ich einfach so Teil dieses Klangkörpers sein kann. Und das ist was Magisches. Ich glaube, für alle Menschen. Ja, das ist einfach ganz wundervoll, super bestärkend. Also ich gehe da immer raus und bin so, wow. Das ist echt ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, so voll die Aufladestation geworden.
Auch Menschen, die sich nicht oder nicht nur als Frau oder Mann identifizieren, finden hier eine selbstverständliche Akzeptanz, die sie außerhalb des Chores oft vermissen.
Es ist halt schon schwierig, Menschen dazu zu bringen, sie zu sagen. Erst versuchen wir, den Menschen zu erklären, wie man keine Pronomen benutzt. Oder they.
Auf einem Klebestreifen, den sich die Chormitglieder zu Beginn der Probe anheften, stehen ihr Name und die Pronomen. Neben er und sie benutzen nicht-binäre Mitglieder oft they oder gar keine Pronomen. Wie in der Stimmverteilung kennt das Ensemble keine starren Geschlechtskategorien. Damit der Probenraum ein sicherer Ort für alle bleibt, gibt es eine wichtige Regel. Alle hier sind trans. Cis-Menschen haben keinen Zutritt.
Das höre ich auch von sehr vielen anderen, die in dem Chor sind, dass die sich halt jedes Mal darauf freuen, dahin zu gehen. Einfach nur, weil man endlich unter normalen Leuten ist. Also wenn man eine ganze Woche lang diesen ganzen Cis-Bullshit, den man mitspielen muss, halt durchlebt hat, einfach mal an einen Ort zu sein, wo man sich selbst sein kann, wo man sich nicht erklären muss, wo nicht dauernd halt irgendwie Transphobie, gibt es noch ganz viel, Misogynie gibt es ganz viel, Patriarchat gibt es noch ganz viel Feindlichkeit, ganz viel Unverständnis, ganz viele Kämpfe, die du jeden Tag kämpfen musst, die du eigentlich gar nicht kämpfen möchtest. Und dann kommst du halt in einen Raum, wo halt einfach, oh Gott, die sind alle wie ich. Das ist so schön.
Hat voll Spaß gemacht. Ich freue mich für nächste Woche. Yay, das ist total cool. Ich mag das.
Nach dem Ende der Probe stehen die Mitglieder oft in kleinen Gruppen zusammen, verabreden sich oder gehen in der Nähe des Proberaums gemeinsam essen.
Für mich jährt sich auch mein Standesamttermin.
Der Chor ist für sie auch ein Netzwerk, um sich gegenseitig in der Transition zu unterstützen und Wissen darüber auszutauschen.
Wir haben ja auch diesen Chor-Chat, wo auch sehr viele Fragen auch einfach kommen oder halt auch einfach irgendwie, hey, ich suche jetzt gerade einen Therapeuten, wie Nadelepilation, Laserepilation, wie funktioniert das, was ist der Unterschied, wie kommt man an Hormone, ist ein Thema. Was sind so Transitions-Goals? Wo habt ihr eure Mastek machen lassen? Probleme mit der Krankenkasse, wie kann man die lösen? Bei welcher Krankenkasse bist du? Das sind halt natürlich so Standardunterhaltungen, die man halt führt. Aber nicht für
mich. Seit mehr als 3 Jahren gibt es das Ensemble. In der Gruppe sind in dieser Zeit viele Freundschaften entstanden. Einige Mitglieder treffen sich auch außerhalb der Proben. Die Gemeinschaft um den Chor ist größer als das Ensemble. Jawohl. Der Auftritt, für den der Chor in den vergangenen Monaten geprobt hat, findet in einer ehemaligen Kapelle in Berlin statt. Als die Chormitglieder an der kleinen Kirche ankommen, warten bereits viele Gäste vor der Tür, im Dunkel und Nass des Nieselregens. Der Trans Day of Remembrance findet jedes Jahr im November statt.
Dann gehst du auf die andere Seite, oder?
Während sich der Saal bis auf den letzten Platz füllt, läuft Marius nervös durch die Menge.
Könnt ihr eure Stühle ein bisschen mehr bringen, dass der ganze Chor noch mehr nach vorne
Das Publikum blickt gebannt auf den Halbkreis aus Singenden, der sich ihnen selbstbewusst präsentiert. Marius dirigiert mit sanften, klaren Armbewegungen, während seine feste Stimme die Unsicheren durch das Stück leitet.
Ich habe heute immer noch dieses Gefühl, ich bin geschützt dadurch und ich singe auch mit dem Rücken zum Publikum, weil ich für den Chor singe. Jetzt geht es nicht um mich, es geht um die anderen und ich fühle mich sowieso sehr geschützt dadurch, dass wir eine große Gruppe sind.
Im Publikum sind viele Transmenschen. Einige haben glasige Augen. Die Themen Trauer und Schmerz, aber auch Widerstand, Gemeinschaft und Freude verbinden sie mit dem Chor.
Die Leute sind sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, um Queer Joy zu erleben und Trans Joy und Verbindung. So dieses gemeinsame und ja, so Community Feelings.
Dass ich halt dem Publikum so in die Augen gucken kann und kann halt sehen, wie sehr unser kleiner Amateurchor den Leuten bewegt tatsächlich und was in ihnen auslöst. Dafür macht man den Scheiß ja. Dafür geht man ja gerne auf eine Bühne und dafür ja, präsentiert man sich so. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen meine Utopie.
Jetzt brauche ich ganz spontan Soli.
Marius beschließt, eine ungeplante Zugabe zu singen. Noch einmal entscheiden alle neu, wie sie klingen wollen.
Der Klang der Vielfalt. Ein Transchor findet seine Stimmen. Feature von Nele Dehnenkamp und Timo Stukenberg. Mit Marius Bernard, Milo und Mari sowie den vielen Stimmen des Berliner Transensembles. Es sprachen Carolina Horster und Macke Schneider. Ton und Technik Matthias Fischenich und Noah von Kügelgen. Regieassistenz Emanuel Esser. Regie Nele Dehnenkamp. Redaktion Annette Blaschke. Produktion Westdeutscher Rundfunk und Deutschlandfunk 2026.